Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts, dem Podcast für Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle, die Kinder fair und sicher durch die digitale Welt begleiten wollen. Der Titel unseres heutigen Podcasts heißt Smartphone-freie Schulen, Klassenchats und digitale Kindheit. Es ist viel los aktuell. In unseren Workshops erleben wir viele Kinder und Jugendliche, die sehr reflektiert sind bei ihrem Umgang mit dem Smartphone, Social Media, Online-Gaming und so weiter. Das heißt aber nicht, dass alles risikolos ist und gut im Griff ist. Dennoch, dass Risiken und Gefahren gesehen und wahrgenommen werden. Und wir erleben viele Jugendliche, die ungesteuert in ein digitales Desaster laufen oder sich schon dort befinden und nicht klarkommen mit dem, was sie erleben. Und alle Kinder brauchen Begleitung. Vor allem durch ihre Eltern und gestützt durch Schule und den Staat. Wie erleben wir die Eltern? Viele Eltern sind besorgt und dankbar für jeden Hinweis, wie die ganzen Themen Social Media, Online-Gaming, Nutzung von KI und mit dem Kind gemeinsam geregelt werden können. Und dennoch sind viele auch total verunsichert, da die Gesellschaft um uns herum anders zu ticken scheint. Das ist nachvollziehbar. Und dann gibt es Eltern, die einfach nur hoffen, dass dem Kind in den nächsten 10 Jahren nichts passiert. Ich finde, das Hoffen an dieser Stelle komplett nicht ausreicht. Und dann gibt es auch noch Eltern, die kümmern sich um gar nichts. Wie können wir es schaffen, alle Eltern zu erreichen und gut zu begleiten? Was brauchen wir Eltern? Und ab wann ist es sinnvoll, einem Kind überhaupt ein eigenes Smartphone zu geben? Wie viel ist zu viel? Brauchen wir smartphonefreie Schulen? Und wie schaffen wir eigentlich einen gesunden digitalen Alltag, ohne ständig in Streit und schlechtes Gewissen zu geraten? Ich habe dazu eine klare Haltung, das wisst ihr, und ich möchte das Thema heute mit einem wunderbaren Gast diskutieren, der sich auch tagtäglich mit diesen Themen beschäftigt. Mein heutiger Gast begleitet Eltern seit vielen Jahren, schreibt über Medienerziehung, digitale Risiken, aber auch über Chancen und darüber, wie Familienorientierung finden können. Ich freue mich total auf das Gespräch mit Tobias Dillinger vom Medienzeit Elternblog. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
Hallo Hans. Hallo Hanno, schön, dass ich da sein darf. Schon mal gut los.
Okay. Tobias, du investierst seit Jahren viel Zeit, um Elternorientierung in einer zunehmend digitalen Welt zu geben. Und wir haben ja auch schon total viel miteinander gesprochen. Und mit dem Medienzeit-Elternblog klärst du über Social Media, Gaming, KI und digitale Risiken auf. Ordnest aktuelle Entwicklungen ein und erreichst damit inzwischen Millionen Eltern. Das finde ich faszinierend. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wie ist der Elternblog eigentlich entstanden?
Ich finde es ehrlicherweise genauso faszinierend, weil ich, wenn man diese Entstehungsgeschichte sich anguckt, gar nicht gedacht hätte, dass das irgendwie so schnell so groß wird. Also entstanden ist das tatsächlich aus der Schule, dass wir als ein paar Elternsprecher dachten, wir machen so eine Art Online-Archiv, in dem wir einfach Informationen abbilden, die einfach Klassen brauchen. Wenn das Thema Klassenchat hochploppt, dass man sich die Information Klassenchat holen kann, dass man, wenn in die Frage, mein Kind will Influencer kommen, eben sich zu Influencer was angucken kann oder wenn man was zu Snapchat wissen will, sich einfach im Grunde so eine Kurzzusammenfassung von Eltern für Snapchat irgendwie runterlädt, weil wir einfach die Idee hatten, dass diese Informationen aus so einem Elternabend einfach helfen würden, wenn sie von außen kommen. Ja, das haben wir ganz oft erlebt an der eigenen Grundschule, dass es immer in Elternabenden so eine ganz eigene Dynamiken gibt und am Ende immer die Lauten gewinnen, obwohl die Informationen eigentlich gar nicht unbedingt richtig sind, ja, sondern in den meisten Fällen fehlt es einfach da an so einem gemeinsamen Wissensstand, bevor man irgendeine Entscheidung trifft. Und ja, wir wollten das einfach abbilden und hätten auch nicht gedacht, dass das so groß wird, wie du schon sagst. Wir haben seit Ende letzten Jahres, erreichen wir um die 2 Millionen Eltern jeden Monat. Und das ist dann total eskaliert, ja. Also wir hätten selbst nicht damit gerechnet und mittlerweile ist das ein richtiges Magazin. Ich baue da immer weiter dran rum. Gibt verschiedene Rubriken, gibt jetzt so einen Bereich Schule, jetzt machen wir nochmal so Schwerpunktthemen, gerade mit Snapchat, TikTok, wo es dann wirklich nochmal um die Themen geht, zu denen am meisten passiert. Roblox, ein Riesenthema. Also es ist irgendwie immer mehr geworden und aus dem wir paar Elternsprecher machen irgendwas, sind mittlerweile halt jetzt 27 Leute geworden, die daran mitschreiben. Ja, das ist total abgefahren, weil wir haben, keine Ahnung, Gastbeiträge von Silke Müller, wir haben Input von Thomas Gabriel Rüdiger, wir haben Verena Holler, jemanden smarter Start, mit der wir Dinge gemeinsam machen, also mit dir, also das ganze Team um Daniel Wolf schreibt fleißig mit, also es sind so ganz viele Menschen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die alle eben diese Gemeinsamkeit haben, dass wir eben, ich sag mal, von Eltern für Eltern einfach aufklären wollen und das wirklich ehrenamtlich und wir posten täglich neue Inhalte, werden überall eingeladen, sprechen in Gremien, sind fast jeden Tag selbst an der Schule, halten da Vorträge für Eltern. Also hätte keiner gedacht, dass ich aus einem, hey komm, wir machen irgendwas für die Schule, so einen 10-12-Stunden-Tag entwickelt, an dem man nur noch sich mit digitalem Kinderschutz beschäftigt.
Ja, und ich finde es auch faszinierend, wie viel Content bei euch erzeugt wird, wie viel Wissenswertes für uns Eltern eben da ist. Und ich empfehle ja schon immer allen Eltern Plattformen wie schauhin.info und klicksafe.de, weil da eben grundlegende Informationen für uns Eltern drauf sind. Und ganz klar, wie du erzählt hast, du postest jeden Tag neue Informationen über das, was die Kinder und die Jugendlichen beschäftigt und gibst damit Anleitung und Orientierung für die Eltern. Es ist eine Wahnsinnsseite. Ihr findet die Seite dann auch natürlich verlinkt in den Shownotes, weil es so wichtig ist. Also Tobias, eure Arbeit, die ihr da macht, ist großartig und ist für mich ein täglicher Begleiter. Also ich schaue immer wieder drauf, ich sehe auch, was du ihr natürlich postest und finde es super und deswegen auch total cool, dass wir heute hier zusammensitzen.
Das ist voll schön. Das freut mich immer, wenn jemand das sagt. Wirklich. Also ich höre das ehrlicherweise öfter, dass Leute sagen, cool, dadurch weiß ich jeden Tag, was so los ist. Und vielleicht, weil du sagst, die Zahl, also wir knacken jetzt die 700 Beiträge. Ne? Dann muss man sich mal vorstellen, so innerhalb von dem Juni haben wir angefangen, seit September gibt es die Plattform so. Das ist schon extrem viel und wahrscheinlich ist auch die Frequenz ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
Ja, einmal das vor allen Dingen und zum Zweiten auch, ich erlebe das ja auch, wenn Eltern jetzt in Vorträgen zu uns kommen und fragen, hey, wo kann ich denn bestimmte Informationen nachlesen? Ne? Und wie wichtig das ist, dass sie einfach mal in Ruhe faktenbasiert oder auch erlebnisorientiert einfach nachlesen können, was wichtig ist und was die Kinder und die Jugendlichen erleben. Deswegen ist das mega. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Tobias Seite den Medienblog total empfehlen und du bist ja an vielen Schulen. Wie erlebst du gerade die Eltern, die deine Vorträge besuchen und wo siehst du aktuell so die größten Herausforderungen?
Also wir waren jetzt tatsächlich dieses Jahr schon an, ich glaube, 46 Schulen. Ich glaube, das zeigt schon ganz deutlich, was das für ein Arbeitspensum ist. Weil das heißt, wir waren halt also wie jede Woche an 2-3 Schulen eigentlich. Wenn ich sage wir, das ist so, ich mache das meistens nicht alleine, sondern ich nehme immer noch jemanden mit, wie zum Beispiel einen Kinderarzt, der das nochmal aus ärztlicher Sicht einordnet, aus der Praxis erzählt. Oder eine Schulleiterin, die ihre Schule Smartphone freigemacht hat. Das ist immer ganz gut, wenn man noch so jemanden mit dabei hat. Wie erlebe ich die Eltern aktuell? Also ich erlebe sie auf keinen Fall als gleichgültig, weil das immer so ein Vorurteil ist, was irgendwie im Netz so umhergeht. Die Eltern müssten doch nur, sie sollten doch und denen ist doch egal, was mit ihren Kindern ist, die wollen sich nicht darum kümmern. Das erlebe ich wirklich überhaupt nicht. Ja, also ich kann ja sagen, jede Woche vor 1000 Eltern zu sprechen, die kommen danach, die stellen Fragen, die sind ganz oft überfordert, die merken, dass die digitale Welt sich viel schneller verändert, als hinterherkommen. Ich glaube, was man ganz, ganz wichtig sagen muss, ist, keiner von denen hatte mit 10, 11, 12 Jahren ein Smartphone. Die wissen also gar nicht, wie das ist und sie wissen auch nicht, wie es in der Zeit heute ist. Und sie haben auch ehrlicherweise auch keine Vorstellung. Wir kommen ja nachher auf Klassenchat. Die Vorstellung von Eltern, wie ein Klassenchat ist, nämlich die tauschen da Hausaufgaben aus und tauschen sich darüber aus, ob der Schwimmunterricht ausfällt oder nicht, ist so weit weg von der Realität. Das ist, merken wir bei den Vorträgen ganz stark. Also ich steige schon immer damit ein, dass ich sage, okay, 80% von dem, was ihr heute hört, kennen eure Kinder, aber ihr habt das noch nie im Leben gesehen.
Ja.
So geht eigentlich der Vortrag los. Und am Ende kommen die und sagen, wir glauben, es war mehr als 80%. Wow. Ja, also ich glaube, das ist nicht, weil es ihnen egal ist, sondern ich finde tatsächlich, wir machen es uns zu einfach, immer das auf die Eltern zu schieben. Das ist einfach unfair. Weil wir reden hier von Plattformen, die total manipulativ sind, die Eltern auch genauso befangen haben wie die Kinder. Brauchen wir uns da auch nichts vormachen. Also manchmal frage ich so lustige Sachen dann. Dann sage ich so, wer von euch hat denn letzte Woche oder innerhalb der letzten Woche einmal irgendwie vom Fernsehen gesessen und nicht das Smartphone gleichzeitig in der Hand gehabt? So, und guck einfach, ob irgendeine Hand hochzuckt. So, sie nicht. Weil wir alle schlechte Vorbilder sind. Ich nehme mich da gar nicht auf.
Also, ja, genau. Ja.
Das ist einfach so, um Kinder zu begleiten, musst du ihre Realität auch sehen. So, das ist halt einfach schwer, ne? Weil dann bringt es halt nichts zu sagen, naja, dann mach's halt nicht.
Mhm. Ja, meine Eingangsfrage ist zum Beispiel immer bei den Vorträgen, wer von euch hat schon Flammen gesammelt? Und die Eltern gucken einen an und denken so, wovon redet der Mann da vorne? Weil genau das ist das, was du ansprichst. Die Kinder kennen sich damit perfekt aus, wir Eltern wissen nicht viel. Und das ist auch nachvollziehbar. Deswegen verurteilen der Eltern finde ich auch nicht richtig. Und
also die Kinder kennen sich ja auch nur vordergründig gut aus, weil sie haben von der Technik dahinter überhaupt keine Ahnung. Genau. Keiner von denen ist ein sogenannter Hacker, auch wenn die Eltern immer sagen, dass sie so kreativ sind. Die haben einfach alle das gleiche YouTube-Video gesehen. Das ist der Wissensstand, den die haben. Ne? Also ich erlebe das ganz selten, dass Leute aus der Schule kommen, die wirklich ein technisches Verständnis haben. Und ganz ehrlich, Wischen und Scrollen ist kein Skill. Das bringe ich dem Elbchen dabei. Ja? Also da können wir jetzt nicht über Medienkompetenz reden.
Ja, und haben wir eher ein Technikproblem oder dann eher ein Beziehungsproblem? der ganzen
Ich glaube beides. Ich glaube tatsächlich beides. Also die Technik spielt schon eine enorme Rolle. Plattformen sind total darauf ausgelegt, dass sie eben Aufmerksamkeit binden. Als gleichzeitig ist es so, dass das die ganzen Schutzfaktoren, die jetzt irgendwie da sind, oder Schutztechnologien einfach gar nichts mehr bringen, sich mit KI komplett aufgelöst haben und eigentlich Beziehungen, oder du fragst Beziehungsproblem, ne, so, aus meiner Sicht ist das der wichtigste Schutzfaktor. Also ich habe einen 13-jährigen Sohn, wir sprechen. Wir sprechen, sprechen, sprechen über alles, auch bevor es passiert. Ja, ich glaube total an Prävention. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass er weiß, dass Dinge passieren können, dass er dann weiß, oh, Papa hat mir das schon mal erklärt, dass man dann auch einen Umgang damit hat und dass er dadurch auch versteht, und da kommen wir irgendwann später auch nochmal zu, dass er auch versteht, dass es ihm hilft, dass ich mit ihm spreche, dass er zu mir kommen kann und dass ich nicht der Arsch bin, der ihm dann das Handy wegnimmt und nicht der bin, der ihm dann die App löscht oder nicht der bin, der sagt, zu dem Freund gehst du aber nicht mehr, ne, sondern Vertrauen, ne? Das ist eigentlich das, was man aufbauen muss. Und das heißt gleichzeitig aber nicht, das ist mir ganz wichtig, ich bin nicht der beste Freund meines Sohnes, ich bin sein Papa. Das ist eine Aufgabe, ich setze Grenzen, ich bin nicht, also er ist nicht immer mein Fan, machen wir uns nichts vor. Ja, ich bin auch der, der Dinge entscheidet, auch wo ich nicht möchte. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass sozusagen die Person, die die Regeln setzt, einfach auch ein Stück weit eine Autorität sein muss.
Ja, und wir auch Verantwortung übernehmen müssen. Das ist ganz wichtig. Also, wie du sagtest, wir sind nicht die besten Freunde unserer Kinder, sondern wir sind dazu da, Verantwortung zu übernehmen und unsere Kinder zu beschützen. Du machst es ja nachvollziehbar für ihn, welche Entscheidungen du triffst.
Total.
Ne? Und dass er dann eben auch immer zu dir kommen kann, ist ein großer Vertrauensbeweis und dass man dann eben gemeinsam die einzelnen Sachen eben angehen kann. Das ist total wichtig. Kaum ein aktuelles Thema wird so intensiv diskutiert wie smartphonefreie Schulen. Dafür kämpfst du ja auch. Und einige Länder machen es ja schon längst vor. Und auch in Deutschland diskutieren Schulen und Politik zunehmend darüber, ob Smartphones im Schulalltag stärker reguliert werden sollten oder nicht. Es gibt auch schon Bundesländer, wo das an Grundschulen durchgezogen wird, wo es eben smartphonefreie Schulen gibt. Und die einen sagen, Kinder brauchen Schutzräume und mehr Konzentration. Die anderen sagen, das Leben ist digital, wir müssen lernen, verantwortlich damit umzugehen. So, und damit lassen wir natürlich gerade die Eltern sehr, sehr stark alleine. Warum wird das Thema so intensiv diskutiert? Warum nimmt das gerade so große Fahrt auf?
Ich bin hier in Brandenburg. In Brandenburg ist das theoretisch per Gesetz so. Und dennoch, ich habe ja gesagt, bei ein paar 40 Schulen waren wir schon, so etwa die Hälfte kriegt es gut umgesetzt. Ja, also auch das ist gar nicht so, dass das ein Selbstläufer ist, nur weil das irgendwo in einem Land irgendwie entscheidet, sondern auch da ganz oft sind Eltern auch das Thema hier. Ich muss doch mein Kind erreichen, es geht doch so und so nicht, ich muss doch immer wissen, wo der ist und die. Und, ne? Also so, das ist halt oft ein Thema. Ja, also ich versuche dem mich so ein bisschen dem anzunähern. Ich glaube, dass Grundschulen nicht nur in der Schule handyfrei sein müssen, sondern ich glaube, dass Grundschüler handyfrei sein müssen. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Schule ist ein Raum und wir sehen das gerade ganz, ganz, ganz extrem. Jede Studie, die dieses Jahr rauskam, die Bildschirmzeit gemessen hat, von der Postbank-Studie mit 65,5 Stunden pro Woche bis hin zur DRK-Studie, sieht man, dass das eine Bildschirmzeit jenseits von 6 Stunden am Tag einfach nicht selten ist. So. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist eigentlich, jetzt gehen wir davon aus, die haben schon theoretisch ein Smartphone, freie Schule. Das heißt, die sind dann von 8 bis um 1 in der Schule, kommen dann nach Hause, essen vielleicht irgendwas und von 14 bis 20 Uhr hängen sie dann am Handy und dann gehen sie schlafen. So, und jetzt habe ich bei den Eltern natürlich andauernd irgendwelche Eltern, die danach so Fragen fragen. Und eine Frage hatte ich vor kurzem auf dem Blog mal aufgegriffen. Und zwar sagte sie, die gehen nicht mehr raus. Ja, also das, was die erlebt hat, die in der Grundschule, sie sagt, mein Sohn hat kein Smartphone, der geht aber nachmittags von Tür zu Tür im Dorf, wirklich ganz beschauliches Dorf in Brandenburg, sieht aus wie gemalt, wunderschön, denkst du dir, boah, da sind die Kinder doch tagsüber irgendwie auf dem Spielplatz, machen irgendwas mit Tieren, Kram, füttern Pferde, was man halt so macht. Also das absurdes Angebot an coolen Kindersachen so. Und sie sagt, die Kinder gehen nicht raus. Der Sohn kommt dann immer traurig wieder nach Hause und sagt, nee, die wollen alle nur zocken. So, und er darf dann Rubin nicht rein, weil er das halt nicht darf. Und das ist halt ein Erlebnis, was wir halt haben. Ne? Also das heißt, das Thema smartphonefreie Schule ist zum einen, weil ich Schule als Schutzraum sehe und sage, das ist dann wenigstens mal eine Zeit, die sie wirklich bildschirmfrei sind. Und das andere ist, dass eben Kinder, die viel, viel Bildschirmzeit haben, eben in der Schule auch massiv viele Probleme haben.
Ich fand den Satz cool, den du gerade gesagt hast. Nicht die Grundschulen müssen smartphonefrei sein, sondern am besten die Grundschüler müssen smartphonefrei sein. In diesem Zusammenhang, was ja auch sehr spannend ist, gerade jetzt bei älteren Schülerinnen und Schülern, ist ein Thema, über das wir auch sprechen sollten, und zwar ein Experiment, was viele Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ja schon durchgeführt haben. Das Experiment nennt sich 3 Wochen ohne.
Es waren auch Grundschulen dabei. Also es ging schon übergreifend.
Ah, okay. Es waren auch Grundschulen dabei. Okay. Das Experiment heißt 3 Wochen ohne und das hört sich nicht nur an wie Fasten, sondern ist es auch. Und viele tausend Schülerinnen und Schüler haben einen Test durchgeführt und 3 Wochen ohne Smartphone verbracht. Was war das Ziel des Experiments? Ich meine, das können wir uns natürlich denken, dass wir schauen, wie die Schülerinnen und Schüler halt reagieren. Und was ist dabei genau rausgekommen?
Das Experiment ist ja eigentlich, also Handy-Experiment.at war der Start, also ja, Österreich.
Genau.
Der Initiator Fabian Scheck, mit dem sind wir auch andauernd im Austausch und haben mit ihm zusammen auch den Aufruf gemacht, das irgendwie größer zu machen. Es ging los mit 69 Kindern in einer Stufe, wurde dann, ich glaube, letztes Jahr im April war das, dann wurde es im Herbst nochmal gemacht mit einer ganzen Schule, da waren es 500 Kinder. Wir haben am Ende des Tages, und das ist wirklich super, sind 72.000 Kinder, die sich dort angemeldet haben und 46.000 von denen haben sich zusätzlich mit dieser wissenschaftlichen Begleitung angeschlossen. Das ist ein Riesending geworden. Und ich habe, kannst du nicht wissen, ich habe früher beim Fernsehen gearbeitet in Köln. Also deshalb kenne ich das ganz gut, wo du bist. Und ich habe also damals auch meine Ausbildung ja gemacht und so. Mittlerweile sind die alle irgendwie wichtig geworden, die damals so in der Ausbildungszeit irgendwie dabei waren. Und dann habe ich eine befreundete Producerin angerufen und sage so, Mensch, hier, guck mal, das ist echt ein total cooles Projekt, ihr müsst das ins Fernsehen bringen, wir müssen da irgendwas machen. Und dann hat die das verschiedenen Sendern angeboten und ProSieben hat da angebissen und dann haben die einen Galileo-Spezial dazu gemacht. Mhm. Das ist das, was hier passiert ist. Und in Österreich, das hat Fabian organisiert, weil die das auch in der letzten Mal gemacht haben, hat die Doc1 im ORF eben darüber berichtet. Und das ging auch erst diesen Mittwoch erst live, also da kam die Sendung erst raus. Und das ist total spannend und ich kann es nur jedem empfehlen, weil es ist schön, wenn wir über Kinder reden. Ist irgendwie alles immer nett und toll und alles, aber du musst das hören, wenn die das selbst sagen. Wenn du da wirklich vor dir siehst, dass ein Kind sagt, ja, ich bin 19 Stunden am Tag am Handy oder ich fühle mich schlecht, habe psychische Depressionen oder ich glaube, ich brauche Hilfe oder so. Wir kennen jetzt alle diese Ergebnisse, dass das sozusagen dieses Thema Depressionen, dass es denen wirklich so zu einem ganz großen Teil besser ging ohne Handy, dass das ganze Leben für sie wirklich besser wurde. Das sind ja so die Ergebnisse, um es mal vorzugreifen. Aber das ist, wenn wir darüber reden, reden wieder Erwachsene darüber. Das ist Kinder, also müsst ihr die Posts von denen angucken, die sie jetzt ins Netz stellen, die sind natürlich alle wieder online, ist ja keine Frage. Aber auch eben so diese Fernsehsachen anschauen, das berührt. Also wir sind alle keine Steine, die wir hier Kinderschutz machen. Das ist ja, glaube ich, klar. Und egal, was wir hören, es tut immer noch oft weh. Und wenn Kinder selbst Sätze sagen, ist es eigentlich am härtesten.
Ja. Mich würde natürlich auch interessieren, also einmal erzählen die Kinder und die Jugendlichen darüber, wie viel Medienzeiten sie vor dieser Abstinenz gehabt haben und wie sieht jetzt die Zukunft aus? Wie gehen die Jugendlichen jetzt mit ihrer Erkenntnis um, dass 3 Wochen ohne gar nicht so schlecht ist?
Ich kann man hier nochmal, einmal noch mal kurz vor Ende des Experiments gucken. Es haben ja tatsächlich 2/3 der Kinder durchgehalten, ne? Was schon mal echt bemerkenswert ist. Also insgesamt haben 30% etwa abgebrochen, 16 noch in den ersten 24 Stunden. Das ist ja schon bemerkenswert, ne? Dass so von 3 Wochen an einem der erste Tag so der härteste ist. Das Interessante an dem Experiment ist, dass ja natürlich nicht nachher alle ihr Smartphone hassen. Das ist ja Quatsch. Und die bauen sich ja auch so Brücken. Ne? Also weil du hast, wir haben vorhin, wenn es der Zuhörer nicht wissen, wir haben darüber geredet, dass es irgendwie Flamme gibt bei Snapchat und die immer sozusagen sie ihre Flamme aufrechterhalten müssen, weil sie sich gegenseitig Nachrichten schicken. Und natürlich wurde sowas dann auch fingiert. Ja? Oder dass die Oma hat das dann für die, oder die Omas haben sich dann über ihr Snapchat-Handy geschrieben. Oder sie haben, damit die Duolingo-Streak irgendwie hält, hat die Mama dann irgendwie plötzlich die Mathe-Hausaufgaben da gemacht oder was auch immer. Also die haben natürlich sich sozusagen so vorbereitet auf dieses Experiment und haben sich natürlich hier und da rechts und links nach Möglichkeiten gesucht, wie ihr soziales Leben nicht komplett im Bach runtergeht. Ja? Mhm. Also, auch danach. Es sind ja auch, heißt ja nicht, dass aus dem Freundeskreis alle mitgemacht haben. Auch das ist ja nicht so. Ne? Also wenn du als Schule da mitmachst, ist ja schön und gut, heißt ja nicht, dass dein Fußballverein das auch
macht. Ja, genau, das stimmt.
Und das heißt, es ist jetzt aus meiner Sicht jetzt keine so Riesenüberraschung, dass die nachher alle wieder zurückgekommen sind und natürlich alle wieder ihr Handy in der Hand haben, natürlich mit einem anderen Bewusstsein. Also wir reden jetzt hier von Kindern, die gar kein Leben ohne Smartphone kennen. Na, also ich hatte das vorhin schon einmal über die Eltern gesagt, aber das ist ja hier genau der Punkt. Wir reden von Kindern, die schon immer wissen, also als sie auf die Welt kamen und im Kinderwagen geschoben wurden, hatten die Eltern schon ein Smartphone in der Hand. Die kennen kein Leben ohne Smartphone. Und dann haben die plötzlich keins und dann siehst du in der Doku, dass das eine Mädchen draußen rumläuft und zum ersten Mal ihren Nachhauseweg vom Bus wahrnimmt. So, und dann irgendwie plötzlich so merkt, so hier sind ja Vögel. Ne? Also das sind so absurde Situationen, wo wir uns denken, so, ja, na klar, wo warst du die letzten 15 Jahre? So, auf welchem Planeten? Aber das zeigt so deutlich, es gibt es nicht. Ne? Also sie haben sowas Neues erfahren. Und dann ist natürlich so, die wissen jetzt alle, dass sie besser geschlafen haben, mehr Ruhe hatten, mehr Zeit für andere Dinge hatten, das Soziale sich verändert hat. Was ja so Sachen sind, die wir ja, also auch im Kleinen, auch schon an den Schulen, die wir Smartphone frei machen, in den Pausen erleben. Ne? Das haben die jetzt einmal in groß erlebt. Und ich bin mir ganz sicher, also um so jetzt schon mal vorzubauen, das Experiment wird es noch mal geben und das wird sechsstellig.
Gehen wir mal auf ein weiteres Thema ein, das du auch sehr häufig in deinem Blog ansprichst, und zwar Klassenchats. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Detail. Viele Konflikte enden heute eben nicht mehr auf dem Schulhof, sondern sie gehen abends weiter im Klassenchat, auf WhatsApp, in Gaming-Chats und so weiter. Und Kinder haben dann eben keinen geschützten Rückzugsraum mehr. Warum eskalieren Klassenchats so häufig? Warum ist das so, dass dort vielleicht sogar mehr schlimme Sachen überlaufen als im normalen Leben auf dem Schulhof?
Wir können uns das mal so zum Spaß vorstellen, oder was ist zum Spaß? Wir kennen ja auch Erwachsenen-Chats. Ne? Also es gibt ja Gruppen, ist ja nichts, was es eben nur bei Kindern gibt. Jetzt stell dir vor, du bist in einer WhatsApp-Gruppe mit 30 Kollegen, so, und in dieser Gruppe werden jeden Tag 200, 500 oder 1000 Nachrichten geschickt. Ja? Das habe ich, wie gesagt, war letzte Woche an Schulen. Dann kam die Frage irgendwie, wie viele Nachrichten am Tag kommen da? In der einen Klasse waren das 1000 am Tag. Das ist natürlich keine sinnvollen Sachen. Die schicken sich irgendwelche blöden Sticker und Emojis und guck mal hier Fortnite und bla. Aber allein die schiere Menge an Notifications, die da jeden Tag irgendwie auf dich einprasselt, macht dir Stress. So. Und natürlich, du bist ja ein Kind, guckst du dir das auch alles an, weil du hast FOMO. Ne? Fear of missing out. Du hast Angst, dass du was verpasst, dass irgendwas doch was Wichtiges darunter sein könnte. Du kriegst neue Konflikte sofort mit, weil immer alle überall reingucken, dass du bist immer on, du bist in jeder Diskussion mit drin. Und ich kann immer nur sagen, so kein Erwachsener würde das aushalten. Wenn ich jetzt als Erwachsener über einen Klassenchat spreche, dann gehe ich davon aus, dass sie sich da die Hausaufgaben austauschen, dass irgendwie sie erfahren, dass das Schwimmen morgen ausfällt, dass der Raumwechsel irgendwie ist. Ne, irgendwie. Also man geht ja von so organisatorischen Dingen aus. Existiert aber in der Realität eigentlich kaum. Also die Frage für mich ist eigentlich, wenn mich jemand fragt, ja, wir haben einen Klassenchat oder sollen wir einen Klassenchat, ist meine Antwort immer nein. Immer. Ja, ich finde sowieso, dass keine Gruppen, auch nicht im Verein, auch nicht irgendwas, Gruppen gehen immer schief. Und die Frage ist nicht ob, sondern nur wann sie schief gehen. Das ist eine Schule ein bisschen außerhalb von Berlin. Ja, und was dort war, Beleidigungen, Mobbing, rassistische Inhalte, pornografische Bilder, Gewaltdarstellungen. Dort erzählen Kinder ganz selbstverständlich, dass Jungen regelmäßig die Fotos ihrer Genitalien in den Klassenchat posten. Na, wir reden von 5., 6. Klasse.
Unfassbar.
Und die haben, genau, irgendein Mädchen sagt das irgendwie, ja, und der bla 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 und der bla bla bla, Namen sind jetzt egal, posten immer ihre Kronjuwelen. Ne? Das ist sowas, finde ich witzig. Ne? Also so, da geht es schon mal los mit sowas. Ein anderes Mädchen erzählte, dass Hitler im Klassenchat ist. Wir haben Hitler im Klassenchat. So, und dann sage ich so, wie meinst du das, Hitler im Klassenchat? Und dann war so ein Witz, den sie hatten, irgendwie, du bist lustig, dich vergaß ich als letztes. Also mit so einem Hitlerbild, irgendwie so als Meme. Hier ein anderes Kind erzählt von einem Video, in dem ein Mensch lebendig verbrannt wurde und das durch den Klassenchat ging. Ja? Das haben die alle gesehen. Und sie hat auch erzählt, wie viele Tage sie danach nicht geschlafen hat.
Was können die Eltern konkret tun? Was sollten sie tun?
Keine Chats zulassen. Das ist also die allererste Regel. Mittlerweile habe ich es mir total leicht gemacht. Es gibt von ARD, WDR, gibt es so eine Doku über Klassenchats, die ist auch ganz neu. Haben sie auch eine Schule in Brandenburg begleitet. Ich habe das jetzt im Vortrag immer mit und sage, wenn bei euch das Thema Klassenchat aufkommt, dann guckt ihr euch die 20 Minuten bitte als Eltern alle gemeinsam in der Elternkonferenz auf dem Smartboard, total modern, guckt ihr euch dann dieses YouTube-Video von dieser Doku an, das dauert 20 Minuten und dann entscheidet ihr euch dagegen. Okay? Also, dann habt ihr alle einmal gesehen, wie blöd das ist, und dann sagt ihr, wir lassen das. Ne? Und wenn dann irgendwie kommt, ja, aber wie sollen denn die Kinder die Hausaufgaben machen? Dann sage ich, das ist total verrückt. Dann nimmst du dein Telefon, suchst den Namen von dem Kind raus, drückst drauf und drückst diese andere Taste, mit der man nicht schreibt. Und dann sprechen die plötzlich mit dir.
Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, Kinder müssen digitale Konfliktlösung überhaupt erstmal lernen. Also sie müssen auf
Total.
Jugendarmee mit umgehen können. Und wir setzen voraus, dass sie das automatisch können, aber das tun sie eben nicht. Und nun kommen noch intelligente Begleiter dazu. Viele Jugendliche nutzen KI-Chatbots, wie beispielsweise ChatGPT, MyAI bei Snapchat oder andere Modelle, als Lebenscoach, um im Leben außerhalb der digitalen Welt keine Niederlagen zu erleiden oder Schwächen zu zeigen. Und in den letzten Podcasts haben wir gelernt, wie wichtig es ist, auch mit Niederlagen umgehen zu lernen. KI ist in aller Munde und du beschäftigst dich ja schon sehr viel damit und es gibt sehr viele tolle Innovationen natürlich, ne, die, gerade im Gesundheitsbereich oder Ähnliches, die durch KI entstehen. Und es gibt viele problematische Entwicklungen, gerade in dem Bereich, um den wir uns ja jetzt hier kümmern, was Kinder und Jugendliche angeht. Während viele Eltern noch über Bildschirmzeiten diskutieren, verändert künstliche Intelligenz gerade die digitale Realität unserer Kinder komplett. Fake-Bilder, Deep-Nude-Apps, manipulierte Stimmen, Nacktbilder per KI, Chatbots als Freunde und so weiter. Wie kriegen wir das in den Griff? Wo fangen wir da an? Also ich sehe es so, dass tagtäglich die Komplikationen größer werden an dieser Stelle.
Ja, also ich habe im Oktober letztes Jahr zum ersten Mal einen Vortrag an der Schule gehalten. Da war von meinen, keine Ahnung, 70, 80 Slides, die ich da dabei hatte, waren vielleicht 7 oder so, waren vielleicht KI. Ne? Also so, als es irgendwie so losging. Weil ich das auch, also ich glaube, die Probleme gab es da schon, sie waren auch nicht so massiv wie jetzt. Ne? So. Und das hat sich so weit verändert, dass wenn wir heute einen Vortrag halten, ist etwa die Hälfte des Vortrags KI. Ja, das heißt, ich erkläre denen, also unter anderem so Sachen, wie du jetzt gesagt hast, ne? Also Snapchat finde ich ohnehin, also wenn es zwei Dinge geben würde, die ich sofort aus europaweit verbannen würde und aus allen App-Stores, weil sie einfach wirklich kinderschädlich sind, dann sind Snapchat und Roblox. Ja, die werden beide für mich völlig weg. Ja, und Snapchat vor allem auch wegen MyAI, ja, wegen dem eigenen Chatbot, der da drin ist. Das werden jetzt wahrscheinlich die meisten Zuhörer nicht kennen und nicht wissen, was das ist. Aber wir reden hier eben nicht davon, wie Eltern sich das vorstellen. Ne? Ich frage meine Vorträge immer, wer von euch Eltern hat denn heute ChatGPT gefragt, wie geht es dir? Niemand. Ja? Wenn ich in eine Schulklasse gehe und frage, wer hat ChatGPT gefragt, wie geht es dir, gehen alle Hände hoch. Das ist eine komplett andere Realität, mit der man da irgendwie lebt und uns auch ein komplett anderer Umgang damit. Ne? Vom Hausaufgaben machen bis zu irgendwie, ey, ich möchte das und also kannst du mir einen Tipp geben, wie kriege ich einen Nagel in die Wand und Kram. Das, was sozusagen eine Weile YouTube irgendwie aufgelöst hat, hat sich komplett verändert in Richtung KI. Es ist nur so, dass auch wir Erwachsenen denken immer in diesen Chat-Kategorien, ne? Als ob das irgendwie so wäre, dass man mit denen nur schreibt. Aber wir reden ja jetzt hier mit in dem Kinderbereich davon, dass ja wirklich Digital Companions, also digitale Begleiter,
ganz genau,
geschaffen werden. Ja. Das heißt, wir haben mit MyAI haben wir eine total manipulative, also nochmal diese Snapchat-AI, eine total manipulative KI. Ich glaube, das war letztes Jahr dieser Fall, da war das richtig großes Thema. Da hat ein 12-jähriges Mädchen hat über Snapchat einen 18 Jahre älteren Mann kennengelernt. So hat sich total verliebt. Also 12, 30, ne? Muss keiner rechnen, 12, 30. So, und jetzt hat sie MyAI gefragt, hier, ich habe mich total verliebt, der ist total süß, ne? Und der ist aber ein bisschen älter. Und die Antwort von Snapchat war, oh, die erste Liebe, es ist ja so schön, ne? Also es ist schön, dass ihr euch gefunden habt. Und so ein Altersunterschied bringt ja auch eine gewisse Dynamik in eine Beziehung. Das ist so eine Antwort typisch von KI, wo alle Eltern jetzt schon also die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und die Polizei angerufen hätten vermutlich. Und das ging dann weiter. Zum 13. Geburtstag von dem Kind hat sie immer mit MyAI halt schon gesprochen und sagt so, Mensch, der hat jetzt gesagt, er würde sich gerne mit mir treffen, er hat eine Hütte gemietet, er will romantisches Wochenende machen. Ja, du guckst mich mit großen Augen an, ich beschreibe es mal für die Zuhörer, ne? Weil das ist auch genau so war auch meine Reaktion. So, und die Antwort von MyAI war nicht irgendwie, ruf die Polizei, geh zu deinen Eltern, sondern die Antwort hier war, oh, das ist ja süß, romantisches Wochenende klingt ja toll, packt doch noch Kerzen ein, ihr trinkt, vielleicht könnt ihr auch eine Flasche Wein trinken. Ne? Also gab noch so eine Anleitung dafür, das zu machen. Und das ist halt das, was dann passiert. Und das Mädchen sagte dann so, ja, ich weiß noch nicht, glaube ich, es meinen Eltern machen will. Und MyAI antwortet dann irgendwie, sagt das bloß nicht deine Eltern.
Jetzt möchte ich eigentlich ganz praktisch werden an der Stelle, weil es darum geht, jetzt sind wir Eltern total erschrocken. Wie können wir am besten damit umgehen? Also viele Eltern hören jetzt diese Folge wahrscheinlich und denken, okay, aber was mache ich jetzt konkret zu Hause? Was empfiehlst du uns Eltern und wo fangen wir überhaupt an?
Also ich glaube, dass also für mich ist es ja sowieso gleich, ich hoffe sehr, dass der Staat uns hilft. Ja, das ist das eine, weil ich einfach glaube, jetzt habe ich ganz am Anfang einmal gesagt, ich glaube, dass es ganz grundfalsch ist, die Verantwortung nur auf Eltern zu schieben, Und Eltern sind auch nicht blöd und es geht auch nicht um alt und jung und es geht auch nicht um arm und reich. So, das ist völlig, völlig egal eigentlich. Die Verantwortung für sowas den Eltern zuzuschieben, ist einfach unfair. Ja? Also das möchte ich vorweg schicken. Und trotzdem geben wir denen ja was mit. Also ich habe so drei Regeln. Kein Smartphone im Kinderzimmer über Nacht. Es gibt kaum eine wichtigere Regel. Ja. Was ich immer rate, weil ich weiß, man könnte jetzt sagen, Social Media möglichst spät, aber das wird ja sowieso diskutiert und da muss ich auch sagen, für mich ist WhatsApp Social Media, ja, also deshalb keine Kinderbilder ins Netz. Das ist das Allerwichtigste gerade. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur die doofen Eltern, die immer überall ihre Kinder posten im WhatsApp-Status und bla und überall, sondern ich meine auch die Kinder selbst. Kinder dürfen sich im Netz nicht als Kinder zu erkennen geben. Das heißt, sie dürfen kein Profilbild haben. Sie dürfen ihre eigenen Fotos nicht schicken. Mein Sohn beherzigt das sehr, auch in Gruppen. Ne? Auch wenn einer ein Foto macht von ihm, er möchte das nicht. Ne? Also ich möchte, also er, man darf das sagen, auch als Kind. Und auch Eltern sollten ihre Kinder fragen, bevor sie Fotos von ihnen machen.
Das finde ich ganz wichtig, also dass eben die Kinder auch mit eingebunden werden bei dem, was die Eltern machen.
Wäre eine zweite Regel. Ne? Kinderbilder haben nichts verloren. Also wir haben jetzt über nur die Apps gar nicht geredet, aber was da so passiert, ich mache das live. Ne? Ich gehe auf meinen Vorträgen, gehe ich hin und zeige den Eltern, dass es mit dann KI keinen Schutz mehr gibt und dass ich im Browser von mir sofort mit innerhalb von 10 Sekunden ein Nacktbild machen kann und jeder 8-, 9-, 10-Jährige das auch kann. Wenn die das gesehen haben, wissen die, oh scheiße, wir posten keine Bilder mehr.
Ja,
ne? So. Mhm. Und mein dritter Tipp wäre tatsächlich wirklich regelmäßig mit dem Kind über das Digitale zu sprechen. Und damit meine ich wirklich die Inhalte, nicht die Regeln. Also es bringt nichts mit dem Kind immer wieder über dieselben blöden Regeln. Die haben die beim ersten Mal schon verstanden. Das ist nicht der Punkt, sondern es gibt ja auch so Tricksituationen, nenne ich das. Ja? Das, wenn, Beispiel, wann erzählt mir mein Sohn Dinge? Wenn wir Auto fahren und wir beide nach vorne gucken, irgendwas im Radio läuft, Papa sitzt am Lenkrad, lenkt irgendwie, er sitzt auf dem Beifahrersitz, wir sind allein im Auto, ist auch wichtig. So, und dann fragst du mal irgendwas. Wirklich, aber die Fragen der Eltern müssen auch echt sein. Das ist dann auch schon so, dass ich sage, hast du irgendein lustiges Video gesehen die Woche? So, voll in Ordnung. Es geht darum, dass man dabei ist, dass man Interesse zeigt und dass das Kind merkt, ich kann es erzählen. Und der größte Fehler, den man machen kann, ist dann, während das Kind erzählt, schon irgendwie weghören. Wenn das Kind anfängt, dir von irgendeinem, und wenn es ein saublödes YouTube-Video ist, wo irgendeiner mit einer Ananas einen Hut gebaut hat, was weiß ich, irgendein Scheiß, ja, so, hör dir es an, weil nächstes Mal erzählt dein Kind vielleicht was anderes. Aber einfach dieses, dass man das auch ernst nimmt und auch sagt, das ist für ihn eine große Sache. Er will, oder sie, ne, ich habe jetzt einen Jungen, deshalb sage ich immer ihn.
Ja.
Das ist, wenn die bereit sind, dir das zu erzählen, wenn das für die das Witzigste diese Woche war, dann hörst du ja an. Ich glaube, also aus den Regeln, ich würde sozusagen, das ist vielleicht ein neues Thema, aber das leitet da irgendwie gut drauf hin. Aus meiner Sicht ist der größte Fehler in der Medienerziehung, den Eltern so machen können, ne, ist irgendwie, mein Kind erzählt mir das schon. Also es ist wirklich, das ist ein unglaublicher Irrglaube, der so fest sitzt bei Eltern, wo ich dann sage, so wirklich, ich habe mit so vielen Kindern jetzt gesprochen, ich habe also wirklich Hunderte, die irgendwie Sachen erzählt haben, ihr habt keine Ahnung. Ja, es ist wirklich so, weil ihr das nicht zulasst. Ihr müsst aufmachen, damit die erzählen. Ihr müsst die das Vertrauen haben, ihr müsst die Situation finden, ihr müsst auch die Sachen zuhören, die vielleicht jetzt im ersten Moment nicht euch vom Hocker hauen. So, das Begleiten heißt dabei sein.
Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Das ist für mich eben Beziehungspflege und Vertrauen erhalten, ne? Und auch die Kinder hinterfragen, was kommt dir merkwürdig vor, was ist für dich wichtig, was erlebst du Schönes, was erlebst du auch Negatives, um auch zu sehen, wie geht mein Kind damit um und dass man da im Gespräch bleibt und vor allen Dingen dadurch eine Brücke baut, dass das Kind eben auch den Mut hat, zu mir zu kommen. Das bedeutet aber auch Arbeit und es ist eben auch Zeit und es ist auch total wichtig, um da einfach zu sehen, wie es den Kindern damit geht.
Was du sagst, ist ja noch ein weiterer Punkt, der war vielleicht sogar noch wichtiger ist als meiner, weil dieses klare Grenzen haben und sich dran halten, ist auch fair.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also Leitplanken setzen heißt nicht, dass ich total eingeschränkt bin, sondern gibt mir auch Freiheiten eben in dem Korridor, in dem ich mich bewegen darf. Die drei Regeln, die du angesprochen hast, finde ich total wichtig und finde ich auch gut auf den Punkt gebracht. Es gibt natürlich noch 1000 weitere Themen, die wir beachten müssen. Ich glaube aber auch, dass die Beziehungspflege zu unseren Kindern das Wichtigste ist und dass wir da eben viel hinterfragen sollten, im Gespräch bleiben sollten und dadurch eben Vertrauen aufbauen. Meine allerletzte Frage an dich in dieser Folge: Wenn Eltern nach dieser Folge nur eine Sache mitnehmen, welche wäre das aus deiner Sicht, was am wichtigsten ist?
Vertraut eurem Bauchgefühl. Wenn man das Gefühl hat, dass etwas für sein Kind zu früh ist oder nicht gut ist, dann stimmt es. Wenn man dieses Gefühl hat, dann ist das ist richtig. Es ist einfach richtig. Und ich habe das, ich sitze so oft vor Eltern und so oft sagen sie, also mein Bauch sagt mir eigentlich, nein, dann nein, halt es aus. Wenn alles in dir das sagt, du hast recht, glaub dir selbst.
Das finde ich super. Sehr gut. Vertrau deinem Bauchgefühl. Lieber Tobias, vielen Dank für das Gespräch und die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich merke, dass wir noch über viele, viele Dinge sprechen müssen. Wir haben heute gerade mal an der Oberfläche gekratzt und finde es wunderbar, wie viele Informationen du hast und du auch mit den Eltern teilst. Deswegen meine Motivation an euch Zuhörende, schaut nach, was in dem Elternblog steht und dort werden viele, viele Fragen beantwortet, dort werden viele Themen aufgegriffen, die interessant sein können für euch, weil vielleicht sogar die Kinder diese ganzen Themen schon kennen und wir einfach noch blind durch die Gegend laufen. Ich glaube, eine wichtige Botschaft für heute war, Medienerziehung braucht keine Perfektion, ne, sondern Haltung, Beziehung, Orientierung, Leitplanken und dadurch eben Freiheit geben für die Kinder und vielleicht auch den Mut, nicht jede digitale Entwicklung einfach hinzunehmen. Und wenn ich mich dabei nicht gut fühle, also mein Bauchgefühl mir sagt, ey, lieber nicht, dann lieber nicht. Tobias, schön, dass wir miteinander sprechen konnten und dass du bei uns im Studio warst. Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich auch, es hat total Spaß gemacht.
Dann sind wir wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen Eltern, Lehrerinnen, Lehrern oder pädagogischen Fachkräften. Und wenn ihr euch fragt, wie Kinder fair und sicher im Internet begleitet werden können, schaut gerne auf unseren Internetseiten vorbei, einmal schutzraum.info und natürlich ganz besonders bei Medienzeit Elternblog. Schön, dass ihr, liebe Hörer und Hörer, dabei wart. Macht es gut, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Tschüss!
Tschüss!